Father and Son. Zwei Generationen. Ein philosophischer Podcast über die Welt an sich und im Besonderen.
Kunst gehört nicht den wenigen, die als Schriftsteller, Maler oder Musiker anerkannt sind. Sie ist der authentische Ausdruck jeglicher Individualität. Diejenigen, die die Gabe des kreativen Ausdrucks in ungewöhnlich großem Maße besitzen, offenbaren anderen die Bedeutung ihrer eigenen Individualität. Indem sie am Kunstwerk teilhaben, werden sie selbst zu Künstlern in ihrem Tun. Sie lernen, Individualität in welcher Form sie auch immer erscheint, zu erkennen und zu achten. Die Quellen kreativer Aktivität werden entdeckt und freigesetzt. Die freie Individualität, die Quelle der Kunst ist, ist zugleich die endgültige Quelle kreativer Entwicklung über die Zeit hinweg. John Dewey.
Hi Josh, alles gut bei dir?
Hallo. Ja, soweit. Also ich bin jetzt auch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Vielleicht hört man es ja auch ein bisschen, aber es bringt ja irgendwie so diese kühle Zeit so mit sich und der Wetterumschwung. Irgendwann muss es mich dann doch auch mal erwischen. Ich hoffe jetzt aber, dass es beim Angeschlagensein bleibt. Und so bin ich eigentlich noch relativ auf der Höhe. Also ich bin jetzt noch nicht irgendwie völlig ausgenockt, aber ich merke, ich muss vielleicht ein bisschen langsam machen, was dann natürlich immer nicht so leicht fällt.
Ja, das, ich merke, dass ich so ein bisschen Schlagseite habe. So, es ist gern mal so, dass ich so zwischen meinem Geburtstag, quasi 16. November bis Weihnachten, da erlebe ich gern mal so eine blaue Phase. Aber ich merke auch, dass so mein Arbeiten mit der Musik, mit der Kunst, beschäftigt mich gerade ziemlich viel. Das ist auch so, wenn ich so unterwegs bin, vielleicht eine Frage des Alters, ist jetzt nicht so, dass ich eine ständige Rückschau betreibe. So früher war alles besser. Im Gegenteil. Eigentlich bin ich immer noch sehr an bestimmten Aspekten dran, die mich interessieren, wo ich mich entwickeln möchte. Und brauche noch nicht so die Geschichten vom Krieg, so, um zu erzählen, was so die spannendsten Erlebnisse in meinem Leben waren. Ich denke, da werden schon noch einige kommen. Aber trotzdem beschäftigt mich das Thema einmal, weil es halt tatsächlich mein Lebensthema ist. Und weil ich das Gefühl habe, da verändert sich was. Und weil dieses Jahr für mich auch so ein bisschen herausfordernd war, auch in dem Sinne einer Veränderung, würde ich sagen. Insofern dachte ich mir, es wäre doch vielleicht mal ganz spannend, über den Kunstbegriff zu reden, über das künstlerische Wirken und was für uns persönlich Kunst bedeutet, wie Kunst im öffentlichen Raum wahrgenommen wird, welche Funktion Kunst hat und so weiter.
Ja, das sind jetzt schon mal einige Fragen. Ich glaube, da könnte man sich mit fast jeder der Frage fast eine gesamte Episode mit beschäftigen. Aber ich finde das Thema in jedem Fall höchst spannend und finde es auch sehr spannend, was du da irgendwie als jemand, der jetzt sein Leben lang schon irgendwie freischaffend Künstler ist, auch so mitbringt irgendwie an Erfahrung, was du da so zu sagen hast und was aber vielleicht auch irgendwie problematisch ist derzeit oder allgemein irgendwie.
Ja, damit würde ich aber gar nicht anfangen wollen, weil ich das Gefühl hätte, dadurch, dass das so mein Leben ausmacht, prägt das jetzt sehr stark die Episode. Insofern würde ich das zu Beginn gerne etwas offener halten und dich fragen, was für dich Kunst bedeutet, wie du das wahrnimmst und was du damit assoziierst.
Ja, also ich finde, erstmal ist der Kunstbegriff ja gar nicht so leicht greifbar, wie man vielleicht meinen mag. Also ich finde so, Kunst ist für mich eigentlich eine Form von Metareflexion, so des irgendwie Geschehenden, die halt vom Menschen praktiziert wird auf eine bestimmte Art und Weise. Also für mich geht es in der Kunst irgendwie darum, dass das Seiende und das, was man wahrnimmt oder fühlt, irgendwie nochmal auf so eine neue Art und Weise abzubilden, jetzt so ganz abstrakt gesprochen, also quasi schöpferisch irgendwie das sich selbst oder das um sich herum Geschehende zu reflektieren, in Form zum Beispiel eines Tanzes, eines Bildes, eines Musikstücks, also dass man irgendwie schöpferisch tätig wird, um das, was man wahrnimmt, zu verarbeiten und irgendwie nochmal so eine Meta-Instanz irgendwie darauf zu setzen. Weil ich finde, potenziell kann auch fast alles irgendwie Kunst sein darum. Also ich finde, es ist nicht so leicht abzustecken irgendwie, wann wird was Gemaltes zu Kunst und wann ist es nur Gekritzel und wann ist irgendwie das gesprochene Wort Kunst, wann habe ich einfach nur was gesagt. Also ich finde, das ist nicht so leicht abzugrenzen und für mich irgendwie hängt es dann eben schon daran, dass man eben nicht einfach nur was sagt oder nicht einfach nur schnell was hinkritzelt, sondern schon das Interesse damit hat, auch so irgendwie das, was man da tut, auch, also das so als so einen reflexiven Akt zu vollziehen irgendwie oder auch als eine Tätigkeit irgendwie. Aber ich finde es wirklich sehr komplex zu umreißen, was Kunst genau ist und bedeutet. Und ja, für mich ist es auch immer nicht so leicht, weil ich finde, das, was in gegebenen Verhältnissen Kunst bedeutet, hat für mich oft eben nicht so ein reflexives Moment oder so ein schöpferisches Moment, sondern ist oft sehr mechanisch und auch profitorientiert. Also wenn Kunst nur um dessen Willen betrieben wird, dass halt daraus Geld generiert wird, finde ich, hat das nicht so diese kritisch-reflexive Dimension, sondern wird eigentlich auch eher zu einer Technik und zu einem Muster irgendwie, mit dem eben Profit generiert wird. Und ich finde, vieles, was heute irgendwie als Kunst bezeichnet wird, der Kunstmarkt irgendwie und auch so wie Musik, die Musikindustrie funktioniert, hat für mich nicht mehr so viel von so einem künstlerischen Anspruch irgendwie das Seiende nochmal so zu reflektieren und auf eine schöpferische Art und Weise durch sich selbst gespiegelt abzubilden, sondern ist mehr eben, wie gesagt, so eine mechanische Produktionsart irgendwie. Und ich selbst habe irgendwie so ein bisschen so einen schwierigen Bezug zu Kunst. Also ich schreibe ganz gerne Texte irgendwie und ich würde sagen, so meine Kunstform ist vielleicht eher dann auch so mal was Lyrisches zu verfassen, aber vielleicht auch eher so im privaten Sinne, jetzt nicht, dass ich da irgendwas veröffentlichen würde. Und so Zeichnen und auch Musik machen, das hat bei mir noch nie zu so einem total kreativen Impuls geführt, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, mich darin so zu verwirklichen. Von daher habe ich selbst so zu diesen Kunstformen gar nicht so den unmittelbaren Bezug. Aber wie ist es denn für dich? Was bedeutet Kunst für dich und welchen Bezug hast du so zu diesen Kunstformen? Oder würdest du bei meiner Analyse da mitgehen oder bedeutet das für dich vielleicht was ganz anderes? Gehe ich da mal wieder zu verkopft dran?
Nee, ich finde, da waren jetzt schon wirklich sehr spannende Aspekte dabei. Ich würde für mich halt zwei Aspekte unterscheiden. Also einmal die Kunst als Ausdrucksform seiner selbst, auch seiner, um seiner selbst willen, quasi als eine Art identitätsstiftendes Moment, das ich auf eine bestimmte Art und Weise fühle, auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehme und dafür versuche, eine Sprache zu finden, die mich verbunden fühlen lässt. Und zwar jetzt nicht in einem diskursiven Sinne, in einem Austausch mit Menschen, sondern ich im Austausch mit der Welt. Und da suche ich eine Form, um quasi Aspekte für mich greifbar zu machen, zu manifestieren, in eine Form zu bringen, die ich ansonsten vielleicht relativ diffus empfinde, die mich aber tatsächlich auch ein Stück weit selbst prägen können, indem ich Form gebe. Wird klar, was ich versuche zu sagen?
Ja, ich glaube, ich weiß, was du sagen willst. Und ich finde das auch höchst spannend, weil das ja genauso auch diesen Aspekt trifft, was ich, glaube ich, auch so ein bisschen sagen wollte mit diesem Meta-Reflektieren. Aber da habe ich natürlich jetzt wieder so sehr abstrakte Begriffe gewählt. Aber ich finde, wie du es gerade formuliert hast, auch nochmal total schön. Also, dass es irgendwie darum geht, so einen Selbstbezug herzustellen zur Welt irgendwie nochmal auf so einer Ausdrucksformebene, also irgendwie auf der Ebene des sich auszudrücken durch Klang, Schrift, Bilder, also dass es irgendwie darum geht. Und ich finde es dann auch immer sehr spannend, dass so auch die Philosophie, finde ich, der Kunst an Stellen gar nicht so weit entfernt ist. Also ich bin eigentlich auch eher ein Freund von Philosophen und Philosophinnen, die auch so sehr lyrisch irgendwie vorgehen und die so eine Nähe zur Kunst verspüren in diesem eben abbildenden Moment des Seins und auch diesem schöpferischen Moment irgendwie der menschlichen Existenz. Ich bin nicht so ein Fan von so Philosophien, die so total streng positiv wissenschaftlich verfahren. Also ich finde so, auch die Philosophie hat dieses Moment des Ausdrucks irgendwie und ist dem gar nicht so weit entfernt. Also ich fand das spannend, was du gesagt hast.
Ja, es hat dann halt so einen transzendenten Aspekt. Ja? Es wird so ein bisschen durchlässiger, so. Wobei es natürlich die Tendenz hat, dadurch auch ein bisschen beliebig zu werden, aber zumindest kann es Vielgestalt sein. Ja? Du suchst nicht nach dem einen Wahren, sondern du suchst nach deiner Form, nach deiner Entsprechung. Das macht jetzt aber erstmal noch nicht zwingend den Künstler aus, würde ich sagen. Denn das ist eher so ein kreatives Wirken aus einer Empfindung heraus und dem eine Form geben zu wollen. Damit quasi sein Leben zu bestreiten, da wird es dann halt komplex dahingehend, als dass das dann immer auch in seine Zeit eingebunden sein muss. Also so wie du sagst, dass du diesen Kunstmarkt, die Musik und sowas heute als, ich sag's jetzt mal, so wie man es gebrauchsmäßig auch immer hört, als was Kommerzielles verstanden zu wissen. Dass es in erster Linie darum geht, Gefühle zu bespielen und die Methode sucht, mit der sich Gefühle bestmöglich bespielen lassen, um damit den größtmöglichen Erfolg und letzten Endes damit auch den größtmöglichen Verdienst zu generieren. Ja.
Ja.
Aber sowas hat die Kunst schon immer begleitet. So nehmen wir jetzt den Bach, der ganz große Kunst gemacht hat. Aber würde er sie nicht im Dienste der Kirche gemacht haben, dann hätte er damit seinen Lebensunterhalt nicht verdienen können. Und man könnte es dann aus einer damaligen Perspektive, auch aus einer heutigen Perspektive, kritisch auch als eine Form von Verzweckung der Kunst ansehen. Aber es liegt immer was dahinter für mich. Ja? Also das ist vielleicht auch eine sehr individuelle Betrachtungsweise. Aber zum Beispiel, ich bin jetzt kein großer Beatles-Fan, aber sie eignen sich, finde ich, sehr gut als Beispiel, weil sie auf einer kompositorischen Ebene, weil sie auf einer Zeitgeistebene, weil sie mit einem unwahrscheinlichen musikalischen Gespür und einem musikalischen Talent etwas auf den Punkt gebracht haben, was sehr viele Menschen berührt, was auch den Aspekt hat, einen Markt zu bedienen, aber trotzdem auf eine sehr kunstfertige Art und Weise. Und das ist etwas, was ich durchaus sehr bewundern kann. Ja. Und da gibt es aber tatsächlich sehr feine Unterschiede. Ja. Also es gibt auch sehr erfolgreiche Musik, der ich sofort anhöre, dass sie tatsächlich nur unter dem Rezept komponiert wurde, Emotionen zu bespielen, um damit halt einen Erfolg zu generieren. da sind dann vielleicht auch bisweilen Menschen involviert. Und da kommen wir jetzt zu einem Aspekt, der eben auch Kunst ausmacht, die etwas können. Da kann ich jetzt den sehr albernen Spruch, den hat mal Thomas Stange, mit dem ich mal bei Music & More zusammengearbeitet habe, gebracht. Wer hat er gesagt? Kunst kommt von Können, sonst hieß es Wunst. Das heißt, es gibt halt schon auch einen Aspekt, der eben über dieses Wollen, ich empfinde etwas und will mich ausdrücken und mache jetzt einen Ausdruckstanz oder male ein Bild oder sowas, ja, das ist wichtig, das ist toll, das ist etwas, was wir bei Kindern total fördern und was wichtig ist, was eigentlich auch Erwachsene tun sollten.
Wollte ich gerade sagen,
was ist ja schade, dass wir was, das nur ja, bei Kindern fördern. Was aus diesem Perfektionismusanspruch, so nach dem Motto, sobald ich irgendwie vernünftig bin, sehe ich ja, welche Künstler was bewirken und über wie viel Talent die verfügen und so. Und deswegen traue ich mich da von vornherein gar nicht dran. Weil es gibt dann eben auch einen Aspekt von Kreativität, der gar nicht ausschließlich auf den Kunstbegriff zu reduzieren ist. Wir alle können kreativ sein.
Ja.
In unserem Leben, egal welche Tätigkeit das betrifft. Das wird für mich oft viel zu eng gefasst. Es gibt so eine Form von idealisierter Kunstvorstellung. Da könnte man jetzt vielleicht auch die Beatles hernehmen. Vor den Beatles war es zum Beispiel im Musikgenre durchaus üblich, dass der größte Teil der Leute, die eben in den Hitparaden waren oder in den Charts oder eben auf den Bühnen standen und so, Lieder anderer gesungen haben. Das waren Interpreten. Und durch die Beatles kam zum ersten Mal diese Idee halt, die interpretieren nicht nur, sondern die spielen ihre eigene Musik. Und dann gibt es so eine Überhöhung dieser Idee, Kunst muss was Eigenes sein. Es muss quasi am besten, so scheint mir das manchmal übersteigert, eine One-Man-Show sein. So in einem verzweifelten, leidenden Van Gogh, aus dessen Martyrium eine große Kunst entsteht. Oder an Paul McCartney, der in Reibung vielleicht noch mit John Lennon und in der Auseinandersetzung große Kunst erschafft und die wird von diesen Musikern dann auf der Bühne aufgeführt. Das ist alles großartig. Aber darauf ist der Kunstbegriff beileibe nicht zu reduzieren. Und wir kamen ja daher, warum trauen sich Menschen im Alter nicht einfach künstlerisch tätig zu sein? Ob das jetzt künstlerisch gesehen einen Wert hat oder nicht, da könnten wir uns jetzt drüber unterhalten. Was definiert den Wert von Kunst? Weil es gibt ja einerseits diesen Aspekt, dass es sehr wertvoll ist, kreativ, künstlerisch tätig zu sein, für seine innere Welt eine Ausdrucksform zu finden, vielleicht mit anderen eine Sprache zu finden, die über die Wortsprache hinausgeht. Das hat ja so einen Wert, der ideell ist. Und dann gibt es aber auch einen Kunstbegriff, der dadurch seine Rechtfertigung bekommt, dass ihm ein materieller Wert zugestanden wird.
Ja. Ja, das ist ja das, wo du von dieser Verzweckung gesprochen hattest vorhin. Und das fand ich auch spannend, weil ich denke, dass das durchaus auch so ist, dass es auch bei Menschen wie Bach oder auch früheren Künstlern und Künstlerinnen natürlich immer auch so einen Bezug zur Gesellschaft und zu bestimmten Zwecken gab, der eine Rolle gespielt hat in der Existenz des Kunstschaffenden irgendwie. Und dass die Kunst dann an der Stelle auch nie so ein reiner, essentieller, irgendwie selbstreferenzieller Ausdruck ist irgendwie der Existenz. Also es hat immer auch was mit bestimmten Zwecken zu tun, warum man künstlerisch tätig wird und so weiter und so fort. Also das ist ja mal definitiv so. Allerdings sehe ich es doch durchaus ziemlich kritisch, wenn eben Also ich würde mir ja wünschen, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der allgemein der Lebensunterhalt und das Überleben nicht an Lohnarbeit gebunden ist und an irgendwie die Erfüllung bestimmter Tätigkeiten, weil ich nämlich dann glauben würde, dass die Menschen eher machen würden, was sie möchten und was ihnen auch irgendwie in den Kram passt und freier wären, als dass sie sich immer in den Dienst stellen würden von diesen Tätigkeiten und eben auf Profit agiert, auf Profit fokussiert agieren. Aber ich denke, dass insbesondere bei der Kunst es einen sehr großen Unterschied machen würde. Also ich würde es grandios finden zu sehen, was rauskommen würde, wenn man Kunstschaffenden allen einfach bedingungsloses Grundeinkommen zum Beispiel geben würde und wie sich die Kunst dann dadurch auch verändern würde. Also wie dieser Selbstausdruck sich transformieren würde. Also ich bin jetzt kein Fan davon zu sagen, irgendwie nur das ist die wahre Kunst und das hat mit Kunst gar nichts zu tun, wenn da auch ein kommerzialisiertes Interesse besteht. Ich denke, dass es immer beide Dimensionen gibt. Immer die Dimension des Selbstausdrucks und auch so einer kritischen Komponente oder zumindest so einer reflektierenden, irgendwie die Welt durch sich spiegelnden Komponente und auch dieser verzweckten Komponente, und die wird es auch immer geben, also die Kunst wird auch immer in irgendwelchen Zwecken stehen, aber so diese über den Profit und Kommerz vermittelte Form von Kunst und die auch dadurch entstehende Trennung, wie du sie gerade benannt hast, von irgendwie Kunst als Ausdrucksform mit einem ideellen Wert, als Kreativität, von irgendwie Kunst als betrieben zugunsten eines materiellen Werts, die halte ich irgendwie schon für sehr problematisch.
Ja, das lässt sich aber auch nochmal ausdifferenzieren. Und wir haben ja auch das Glück, durch den SPD-Kanzler Willy Brandt kam es dann zur Künstlersozialkasse. Ich meine, Helmut Schmidt hätte die dann letzten Endes eingeführt. Also es gibt ja schon immer so bestimmte Aspekte, die glücklicherweise uns Künstlern das Leben dann überhaupt möglich machen. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen leichter machen, denn diese Vorteile, die wir auf dieser Ebene genießen, um vielleicht auch ein Stück weit der Funktion nachzukommen, Spiegel für eine Gesellschaft zu sein, also es ist ja schon auch was Wichtiges, das ist schwer genug. Also das ist erstmal eine selbstständige Tätigkeit und der Sozialstaat hält sich für die Selbstständigen sehr in Grenzen. Also wir haben einen sehr ausgeprägten Sozialstaat, was das Arbeitnehmertum betrifft, aber Selbstständige eben nicht. Und da gibt es halt auch einen Unterschied zwischen der Industrie, den Selbstständigen der Industrie, des Mittelstandes oder der kleinen Selbstständigen. Aber in jedem Fall bringt das halt relativ wenig Absicherung. Das heißt, wenn du jetzt bestimmte Schicksalsschläge hast und nicht auf die Bühne kannst, nicht arbeiten kannst, dann hat sich's mit deinem Einkommen. Künstlersozialkasse, Grundeinkommen hin oder her. Gell? Aber gut, das ist vielleicht ein Seitenstrang, weil es mich halt persönlich betrifft. Aber was ich eigentlich ausdifferenzieren möchte, ist halt, dass man als Künstler, selbst wenn man eine Unterstützung in der Form erfahren würde, wie dem bedingungslosen Grundeinkommen beispielsweise, natürlich, trotzdem würde ich jetzt mal von ausgehen, dem Ziel folgt, möglichst viele Menschen zu erreichen. Vielleicht nicht jeder Künstler, aber ich glaube, dass es eines der Ziele ist, wenn man Kunstschaffender ist, möglichst viele Menschen damit zu erreichen. Ob das jetzt bedeutet, dass dadurch auch möglichst viel Kohle rumkommt, sei mal dahingestellt, aber das ist ja meistens eine zwangsläufige Folge. Sprich, wenn ich sehr viele Menschen erreiche und die davon teilhaben möchten, dann bedeutet das oft auch ein materieller Gewinn. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen einem Ziel, das so an eine Zwangsläufigkeit geknüpft ist, oder ob ich diesem Ziel aus bestimmten Gründen folge. Und wenn der Kunstmarkt quasi dem Ziel folgt, Profit zu machen, dann unterscheidet er sich von für mich null von einem industriellen Produkt.
Genauso sehe ich das nämlich dann, auch.
Und ob du dann jetzt in der Stahlindustrie bist, ob du in der Chemieindustrie bist oder ob du in der Musikindustrie bist.
Und ich finde, gerade wenn man sich dann auch mal anschaut, wie die Musikindustrie, also davon wirst du mehr wissen als ich, aber so, wenn man mal Einblick erhält, irgendwie wie in der Musikindustrie auch so Pop-Jingles und so produziert werden wirklich, das hat für mich auch keine große Differenz zu anderen industriellen Komplexen.
Ich meine, man kann ja jetzt sehen, was mit der KI ist. Da finde ich jetzt zum Beispiel wirklich spannend, KI ist nochmal ein Thema für sich, damit würde ich mich auch gerne mal in einer Episode beschäftigen. Aber wenn man jetzt den Musikaspekt betrifft, soweit ich mit KI arbeite, finde ich sie am herausragendsten, wenn es um Musik geht. Und das kriege ich auch gespiegelt, wenn ich jetzt sehe, wie quasi KI-Musik generiert wird, was ich da so höre. So, wenn man Bilder sieht, dann das wird sich wahrscheinlich auch relativ schnell, finde ich alles total problematisch, ja. Deswegen macht mir das auch oft, Social Media ist sowieso, ich könnte jetzt vom Hölzchen ins Stöckchen kommen, Josh, muss ich jetzt echt aufpassen. Ja, aber ich meine, ich generiere ja einen gewissen Teil meiner Freude schon dadurch, dass ich halt für mich passende und inspirierende Inhalte aus Social Media bekomme und mich dem zuwende. Aber wenn ich dann weiß, was steckt dahinter, dann habe ich daran keine Freude. Ja? Wenn ich früher auf ein Konzert gegangen bin oder heute noch auf ein Konzert gehe, dann sind das die Leute, die gesagt haben, wir tun uns jetzt zusammen und wollen das auf die Beine kriegen. Und die kriegen dann das Geld. Vielleicht noch der Club, der die Leute halt auf die Bühne lässt. Und da kann ich voll dahinter stehen. Aber mit dem, womit ich quasi selbst so meinen Spaß bisweilen generiere, wenn ich weiß, dass meine Zeit, die ich aufwende, meine Aufmerksamkeit, meine Daten, all sowas, dann für den Profit von Mark Zuckerberg mehren und sowas, ja, das ist, eigentlich ist das scheiße. Also es gibt kaum einen Raum, den ich, es sei denn, ich gehe wieder raus und supporte die Menschen, die ihre Kunst vor Ort machen, die sie mir nicht über irgend so ein Medium präsentieren, an dem halt auch wie am meisten profitieren die Händler. Und im Prinzip, ob Zuckerberg oder wie sie alle heißen, das sind die Händler dieser Inhalte. Das heißt, du hast die Produzenten, du hast die Endkonsumenten und zwischendrin ist wieder der Händler, der eben mit der Ware diese Emotionen zu bedienen halt einen Arsch voll Geld verdient. Und das schon allein das macht mich bisweilen verrückt. Aber wenn ich jetzt noch erlebe, dass ich kaum noch den Unterschied an manchen Stellen erkennen kann, was ist da jetzt real und was ist da jetzt fake, das nimmt mir den Spaß relativ gewaltig. Und gerade die Musik funktioniert da schon so hervorragend. Es ist wirklich kaum zu fassen. Bei Bildern, du siehst dann, dass das so ein bisschen weich gezeichnet ist, du siehst manchmal Fehler oder sowas, ja. Oder bei diesen ganzen Tiervideos, Hunden, Katzen und so, da denkst du dann auch, also ja, ist klar. Also da sind viele Sachen offensichtlich, aber wenn du Musik hörst, das funktioniert 100%. Also wenn du der KI sagst, sie soll dir irgendwas nachmachen in der Hinsicht, oder wenn ich mach's mal an einem persönlichen Beispiel, wenn ich irgendwelche Fragen habe, ja, bezüglich ein musikalisches Thema betreffend, da gibt die KI immer eine top präzise Antwort. Bin ich sehr beeindruckt. Alles, was ich so an KI-Musik so bis jetzt gehört habe, finde ich auf einer Produktions-, es ist immer ein Volltreffer. Wo du, wenn du in ein Studio gehst, würdest du sagen, der Produzent hat nicht so wirklich begriffen, wie eine richtig geile Rocksnare klingen muss. Und die Gitarre ist viel zu weit hinten und sowas. Da hätten wir uns ein Studio suchen sollen, das mehr von Rockmusik versteht. Nee, wenn du der KI sagst, mach mir einen Classic-Rock-Song, Text soll über Autos und Frauen gehen. Und dann kriegst du einen amtlichen Rock-Song, in dem es um Mädchen und Autos geht. Ja. Ja. So. Und das ist schon erschreckend. Das ist halt auch ein Teil dieser Industrie. Das heißt, wenn heutzutage Musik produziert wird, da wird ja auch schon viel mit KI gearbeitet. Das heißt, du brauchst eigentlich nur einen Produzenten, der eine bestimmte Vorstellung hat von dem, was er umgesetzt wissen möchte. Und dann wird eigentlich mit einem technischen Apparat irgendwas erzeugt. Es wird eine bestimmte Mode genutzt, damit das halt alles sich auf eine bestimmte Art und Weise darstellt und aussieht, und dann wird es verkauft. Das PR-Budget entscheidet dann eigentlich über den Erfolg. Und das hat für mich halt relativ wenig mit dem Kunstbegriff zu tun, von dem aus wir vielleicht vorhin gestartet sind oder auf der Suche waren.
Ja. Stimme ich total zu, und genau das finde ich da unheimlich spannend. Und ich finde, dass nicht nur an der Stelle irgendwie KI dann auch so unseren gesellschaftlichen Wahn nach irgendwie Entwicklung und alles muss immer besser sein und irgendwie qualitativer vermeintlich oder irgendwie mehr, es soll immer mehr geleistet werden und so ein bisschen ad absurdum führt. Weil es irgendwie dann halt eben aufzeigt, dass das kein Selbstzweck ist, also dass so dieses technisch irgendwie alles immer steigern und besser machen, dass das nicht die Lösung an sich ist und dass an dieser quantitativen Steigerung und Verbesserung, dass da irgendwie auch gewisse Qualitäten verloren gehen. Und ich finde, am Aspekt der Kunst sieht man das perfekt, weil wir hatten ja mehrmals auch diese Spiegelmetapher bemüht, also dass Kunst irgendwie so eine Form von Spiegel sein soll. Und wie gesagt, ich will gar nicht so sehr jetzt so einen essentialistischen Kunstbegriff irgendwie benennen. Also für mich kann das, was irgendwie, was weiß ich, Taylor Swift oder Drake auf der Bühne machen, viel weniger mit Kunst zu tun haben als jemand, der mir im Park begegnet und mir irgendwie drei Sätze ins Gesicht schreit, über die ich aber wochenlang reflektiere. Also ich finde, das ist überhaupt nicht so krass zu greifen, was jetzt Kunst ist und was nicht. Aber es scheint für mich eben irgendwas mit dieser Spiegelfunktion zu tun zu haben. Also dass man dass irgendwas an dieser Tätigkeit auch etwas zwecklos einfach nur spiegelt und reflektiert und Ausdrucksform ist. Da kann dann auch ein Zweck reinkommen und das kann irgendwie auch, ist auch immer ein Wechselspiel, nichts passiert ohne Zwecke, aber irgendwie ist es auch Mittel für sich selbst. Und ich finde diese, ich weiß nicht, ob das richtig gesagt war, Zweck für sich selbst, nicht Mittel für sich selbst, egal. Ich glaube, du weißt, was gemeint ist. Aber diese Spiegelfunktion, finde ich, wird eben schon dadurch gebrochen und schwierig, wenn du eben diese Profitfokussierung hast, weil dann hast du eben nicht mehr einen Spiegel dessen, was passiert, sondern du bist ja Teil dieser Prozesse und agierst ja dann, also der Spiegel operiert ja dann wieder nach gesellschaftlichen Modi und nach dem Interesse irgendwie von dem, was die Gesellschaft hören will. Und dann ist man eigentlich nicht mehr so wirklich Spiegel, sondern eigentlich eher Teil des Ganzen und reflektiert das nicht. So ist es dann nicht mehr für mich so ein Ausdruck irgendwie von sich selbst und von der Wahrnehmung des Ganzen, sondern eher ein Teil dessen. Und ich finde, bei der KI wird es dann nochmal radikalisiert, weil dann hast du eigentlich gar keinen Spiegel mehr, weil die KI ist ja nur gefüttert mit Informationen von all dem, was es schon gibt, und spiegelt dir dann zurück quasi das, was es ist und was es schon gibt. Also es ist einfach eine technische Herstellung von Musik zum Beispiel dann an der Stelle, und somit verliert es für mich vollkommen die Spiegelfunktion, sondern spiegelt einfach nur noch sich selbst. Also es hat überhaupt gar kein eigenständig schöpferisches Moment mehr, sondern es ist einfach nur eine Reproduktion des bereits Bestehenden. Und ich finde, das ist schon gefährlich, wenn du es durch diese Profitorientierung von Kunst, durch eben Musikindustrie, wobei ich dort aber schon immer merke, dass man in letzter Instanz, egal wie sehr man den Künstler knechten will und egal wie sehr man die Kunst dem Profit unterwerfen will, man bekommt dieses Moment des Ausdrucks und des irgendwie Spiegels auch niemals ganz weg. Also das ist für mich zum Beispiel so mit der Rap-Musik. Also ich höre halt Hip-Hop viel und Rap. Wo man ja auch sagen kann, spätestens heutzutage ist auch da einfach eine riesen Musikindustrie entstanden. Das ist ganz viel Schmarrn und hat irgendwie mit Spiegel und künstlerischem Selbstausdruck total wenig zu tun und ist irgendwie auch Fließbandproduktion und einfach auch, kann man zu Recht, finde ich, auch an vielen Stellen sagen, irgendwie, was hat das noch mit Kunst zu tun? Gerade auch irgendwie die Texte und so. Aber wenn man sich dann anschaut, wo Rap und Hip-Hop herkommt irgendwie auch so und dass es auch darum ging, irgendwie marginalisierten Gruppen eine Stimme zu geben und irgendwie auch so gegen bestimmte Strukturen irgendwie die Stimme zu erheben durch auch diese Kunst und wie sich das auch immer durchgetragen hat und wie es das auch noch heute gibt, auch noch in heutigen Produktionen so, dann sieht man, dass auch aus dieser total kommerzialisierten Kunstform, die mittlerweile in der Jugendkultur total bestimmend ist, dieses Moment des Spiegels und der Kritik und irgendwie des Reflexiven nicht auszutreiben ist. Aber wenn das jetzt künftig Computer übernehmen, die gefüttert sind einfach nur mit den Informationen der Gesellschaft, die wir haben, wie soll dann irgendwie quasi diese Ideenwelt, diese Ideologie noch gespiegelt und irgendwie potenziell kritisiert werden, wenn du einfach nur mit der Ideenwelt, Ideologie und all dem als irgendwie wiedergespiegelter Computer konfrontiert bist?
Sehr gut. Sehr gut. Und das trifft ja tatsächlich auch nicht nur auf die Musik zu.
Ja.
Also diese KI-Welt ist, da kennst du das vielleicht, wenn du in einem Alibert-Schrank, quasi so ein Bartschrank, der Flügeltüren hat, und klappst die nach innen. Und dann siehst du quasi diese Spiegelung,
was weiß ich, 17.000
Mal. Da, dann sind wir in so einer Echokammer des menschlichen Daseins, wenn du so willst, gefangen, weil wir tatsächlich keine neuen Impulse mehr bekommen, sondern sich das immer nur wie ein Ping-Pong hin und her spiegelt. Gell? Das finde ich, hast du durch dein Referat eben sehr, sehr toll beschrieben. Ich meine, es gibt halt auch den Aspekt noch, dass du mit der Musik etwas oder überhaupt mit der Kunst etwas antriggern willst. Du willst ja nicht nur unterhalten, du willst ja nicht nur die Seele streicheln, du willst ja nicht nur, zum Beispiel würde ich mich selbst als Gebrauchsmusiker sehen. Ich bin in erster Linie dafür da, dass Leute, wenn sie abends weggehen, um eine gute Zeit zu haben, diese gute Zeit auch erleben können. Eine Bestätigung dafür finden, die Seele baumeln zu lassen, was aller Ehren wert ist. So eine Funktion, dass der Reinigung, so der Seelenreinigung, wenn du so willst, ja, das sollte man nicht zu gering schätzen. Also ja. Das ist was Wertvolles.
Ich auch nochmal reingehen, ganz kurz, weil ja. Ich finde so, wenn ich dann auch so Sachen sage, wie irgendwie, was hat, oder wenn ich jetzt Taylor Swift oder so als Beispiel genommen habe oder so, es geht mir nicht darum, irgendwie Kunst, die nur um des Unterhaltens Willens operiert, irgendwie grundsätzlich zu negieren oder zu sagen, das ist grundsätzlich Quatsch oder hat keinen Platz. Ich finde eben nur gefährlich, wenn das so den vollständigen Raum dessen einnimmt, was Kunst sein kann.
Bin ich vollkommen bei dir. Und ich suche ja als Künstler selbst die Räume, wo ich quasi nicht durch eine bestätigende Form der Unterhaltung dafür sorge, dass Leute eine gute Zeit haben, sondern vielleicht im Sinne einer, wenn du so willst, Satire, im Sinne des Kabaretts, im Sinne von einer Kunstform. Und dafür ist die Musik auch da, gerade wenn du die Klassik siehst, ja. Die immer nach Möglichkeiten gesucht hat, eine Form zu finden, die auch polarisiert, die Menschen enerviert, die etwas mit ihnen macht, die sie in emotionale Zustände bringt, die sie so nicht kannten oder so nicht erwartet haben, gegen die sie bisweilen auch rebellieren, aufbegehren, die quasi Widerstand erzeugt und somit auch neue Horizonte erschließt. Und das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt von Kunst. Und diese Form von Kunst strebe ich zum Beispiel auch an. Ich finde, dass das erstmal so eine Form ist, die auch viel mehr diesem Invest entspricht. Ja? Also so als Künstler zumindest ist das bei mir so und ich kenne viele Kollegen, bei denen das so ist, arbeitest du ja nicht so wie in du kommst von der Schule, machst eine Lehre und dann hast du 3 Jahre was gelernt und dafür kriegst du dann dein Geld, bildest dich vielleicht weiter, wirst zum Meister, hast immer so kurze Lernphasen und kannst dann mit dem, was du dir erlernt hast, halt, kannst du dir eine Existenz aufbauen, ja. Es hängt so ein bisschen von dem persönlichen Antrieb ab, wie stark du dich weiterbildest. Während meiner Erfahrung im Arbeiten mit der Musik ist es so, dass du eigentlich gar keine dauerhafte Anstellung als freischaffender Künstler, Musiker finden wirst, wenn du nicht beständig an deinen Fertigkeiten arbeitest. Das heißt, es ist eigentlich ein permanentes Arbeiten daran, dass das Niveau mindestens erhalten bleibt, bestenfalls besser wird, um eben in diesem Segment immer wieder auf der Höhe und am Start zu sein und abliefern zu können. Ja, das ist das erfordert aus meiner Sicht ein sehr hohes Invest, das sich natürlich dadurch auch rechtfertigt, wenn man das mit Passion macht, ist das eine Form von Arbeit, die einen erfüllt. So ist es in meinem Fall. Aber diese intensive Arbeit mit der Musik, die würde für mich natürlich viel mehr eine Bestätigung finden, wenn Leute jetzt Fluxmeister hören und, ja. und den Sachen sich konfrontiert sehen, die ich an der Stelle zu sagen habe. Aber natürlich ist das dann was nicht einfach so eine Gebrauchsmusik ist, die dann nicht einfach so unterhält. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine schwierige Form von mir gewählt, weil ich dann so einen E-Musik-Anspruch in den Sound der U-Musik überführe. Aber das ist auf jeden Fall so auch ein Aspekt.
Was bedeutet denn E? Also
ernsthafte Musik und Unterhaltungsmusik.
Okay, ja.
Da könnte man jetzt auch lang drüber reden, ob es diese Unterscheidung braucht, was diese Unterscheidung mit sich bringt, wie diese unterschiedlichen Märkte zu bedienen sind. Aber darauf will ich gar nicht raus. Was ich sagen will, ist, dass auch mich bisweilen dieser Aspekt antreibt, halt enervieren zu wollen, aufrütteln zu wollen, etwas in Menschen anzutriggern, was ihnen nicht gewohnt ist, was sie vielleicht irritiert, was sie aber doch irgendwie spannend finden, womit sie sich dann auseinandersetzen wollen und was ihnen irgendwie bestenfalls eine neue Sicht ermöglicht. So,
ja.
Das kann Kunst, ja. Und aber trotzdem gibt es, um darauf nochmal zurückzukommen, natürlich auch den Aspekt der Gebrauchsmusik und dass Menschen einfach eine gute Zeit damit haben und die Seelen baumeln lassen können.
Ja. Und ich finde, diese beiden Dimensionen, die gibt es für die Kunst natürlich in gegebenen Verhältnissen, aber womöglich auch darüber hinaus. Also ich würde sagen, dass das irgendwie was der Kunst inne zu wohnen scheint, dass sie einerseits eben dieser Ausdruck von Irritation ist, irgendwie von einer Spiegelung, von irgendwie auch vielleicht Kritik, dass sie andererseits aber eben auch gebrauchswert ist, sich an bestimmten Zwecken orientiert, irgendwie auch kulturell eingebettet ist, ob es der Bach ist, der in der Kirche eingebettet ist oder wie er
in der Profitwirtschaft. Und das ganz großartiges Handwerk auch sein kann.
Ja.
Ganz in einem künstlerischen Sinne Handwerk.
Aber schwierig finde ich eben, dass ich das Gefühl habe, dass in kapitalistischen Verhältnissen dieser zweite Moment von Kunst den ersten etwas zu fressen scheint. Also ich will da nicht so komplett kulturpessimistisch sein, weil auch heute gibt es natürlich durchaus noch total starke und kritische und spiegelnde Kunst. Aber so, es gibt ja schon mal spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg so eine richtige Bewegung der Kulturindustrie, eben, dass halt Kunst zu einem elementaren Bestandteil des Lebens wird, wo ja auch Denker wie Adorno zum Beispiel die Theorie geprägt haben, dass quasi Kunst und Kultur eigentlich heutzutage eher genutzt wird, um die Menschen eben nach einem harten Arbeitstag abzulenken,
wieder Art Massenhypnose.
Genau, wieder arbeitsfähig zu machen,
so,
gerade auch das Kino
im Prinzip
und
auch
das Fernsehen.
Ein Opium fürs Volk.
Genau, also dass Kunst und Kultur
da ist auch was dran.
Zu einem Opium fürs Volk wird, genau. Und ich finde, dass da durchaus was dran ist und dass da eine große Gefahr drin steckt und dass das eben auch sehr kritisch zu beurteilen ist. Also inwiefern dann eben diese, also dass Kunst hat natürlich immer einen Gebrauchsaspekt und der ist auch nicht problematisch. Aber wenn Kunst zum Vehikel wird, um quasi das bestehende System am Laufen zu halten, anstatt ein Spiegel des bestehenden Systems zu sein,
dann verliert es ein bisschen verliert es seine total Funktion.
Seine Funktion, verliert zumindest sein emanzipatorisches Moment.
Absolut.
Und kann zu einer reaktionären Kraft richtig gehen.
Absolut. Ganz, ganz wichtig, dass wir darauf auch noch zu sprechen gekommen sind. Ja. Weil das ist ein ganz wichtiger und wesentlicher Aspekt. Ja. Ich meine, du hast vorhin auch so einen Mechanismus beschrieben, den du jetzt so anhand des Rap und des Hip-Hop verdeutlicht hast, aber das gibt es halt eben auch schon. Seit es den Kunstbetrieb gibt, ja, das, was halt Menschen polarisiert, was Menschen herausfordert, das es sind immer so Aspekte der Subkultur.
Ja.
Und alles, was wir an Musik erleben, was irgendwann kommerziell wurde, entspringt alles aus einer Subkultur. Weil das eben etwas ist, was Menschen berührt hat, was zu einer Bewegung wurde, womit du dich identifizieren konntest. Ja, und wenn diese subkulturellen Räume, in denen immer irgendwie was dem Zeitgeist gemäß Neues passiert, Techno, Rock'n'Roll, was weiß ich, könnte ich jetzt stundenlang aufzählen. So, das ist einfach durch den Kunstbetrieb durch, nicht nur durch den Musikbetrieb durch, ja, entstehen diese Räume in der Subkultur und diese Aspekte werden genutzt, kommerzialisiert und werden dann industrialisiert. Mhm. Und wenn du irgendwann diese ganzen subkulturellen Räume tot gemacht hast und nur noch die KI irgendwie Kunst erzeugt, dann sind wir bei dem Alibert-Schrank. Gell?
Aber dann bricht das Ganze ja auch zusammen, weil ich finde es total schön, wie du das benannt hast. Es braucht ja diese Subkultur, weil Menschen eben auf dieses schöpferische, spiegelnde Moment von Kunst abfahren. Es funktioniert dann gut, das zu verwandeln in einen Unterhaltungsbetrieb, und das ist ja irgendwie auch so die krasse Kunst vom Kapitalismus, dieses Schöpferische auch so zuzulassen, aber dann immer sofort zu vereinnahmen und zu kommerzialisieren. Darum hält sich dieses System ja so unfassbar gut. Aber ohne das Schöpferische geht es ja nicht, weil wenn du nur noch die KI hast und in dem Spiegelschrank gefangen bleibst, dann kommt ja auch nichts Neues dazu. Und dieser subkulturelle Impuls, den es irgendwie auch braucht, so, damit Kunst auch Menschen anspricht. Ich denke, wenn du den wirklich völlig austreiben würdest, dann würde dieses ganze System und Modell nicht mehr funktionieren. Aber zumindest wollte ich auch nochmal sagen, weil mich das jetzt nochmal so zum Reflektieren angeredet hat, weil wir darüber gesprochen hatten, zu Beginn auch diesen Aspekt von Kunst, diese Spiegelfunktion irgendwie. Und ich finde das total spannend, weil ich finde, dass in gewisser Weise, was wir jetzt für die KI beschrieben hatten, dass dieser Sinnhorizont so geschlossen wird, dass man sich in einem Spiegelkabinett wiederfindet, in gewisser Weise tut das die Gesellschaft eigentlich auch irgendwo immer. Also die Gesellschaft ist immer darauf aus, irgendwie den Sinnhorizont zu schließen und so zu tun, als gäbe es genau eine Welt. Also zum Beispiel über Gott, dass man sagt irgendwie, alles hat genau den einen Sinn, der kommt von Gott. Und das ersuchen wir Menschen immer wieder. Also wir ersuchen immer wieder, die ganze Welt in einen Sinnhorizont zu pressen. Aber das ist eben nicht möglich. Und deswegen gibt es auch sowas wie Geschichte. Und deswegen passieren Dinge, verändern sich Dinge. Und das liegt zum einen daran, dass wir Menschen eben auch immer wieder neuschöpferisch tätig sind und unseren eigenen Sinnhorizont überschreiten, und darin, dass unser Sinnhorizont auch nicht alles erschöpft. Also es ist jetzt meine These, aber ich würde sagen, es gibt eben nicht einen Gott, der allen Sinn von vorher festgelegt hat, sondern der Sinn kommt von uns, und es gibt auch immer die vermeintlich natürliche Welt des Nichtsinns irgendwie, die in uns eindringt und so weiter und so fort. Vieles komplexes Gelaber, aber worauf ich hinaus will, ist, dass ich glaube, wenn ich jetzt nochmal so darüber nachdenke, ist Kunst für mich ein Moment, der diese Geschlossenheit des Sinns versucht zu transzendieren, die versucht mehr zu sein als diese Geschlossenheit dieses Sinns, und das eben auf verschiedene Arten und Weisen tun kann. Also indem sie eben dem Nichtsagbaren, dem, was bisher ausgeschlossen ist aus unserer Sinnwelt, einen Raum gibt, zu hören, zu fühlen, zu sehen, zu lesen. Irgendwie wird versucht, so eine Spiegelfunktion dahingehend darzustellen, dass das, was ist, nicht nur ist, was wir darin sehen und dass das, was ist, nicht nur das ist, dem wir Sinn geben? Nee, macht auch keinen Sinn.
Naja, dessen wir habhaft sind.
Ja, schön formuliert. Ich finde, Kunst hat genau diese Funktion und gefährlich wird es eben, wenn sie sowas von Teil dessen wird, was für uns Sinn produziert und was in unserer Sinnwelt stattfindet, dass sie dieses Kritikmoment verliert. Und das ist was, wo eben die Kulturindustrie, die Kunstindustrie und gerade eben dann auch KI und solche Dinge eine große Gefahr darstellen.
Ja, das hast du wirklich ganz toll gesagt. Genau diese transzendente Kraft, das ist die Kunst. Toll, super. Und so hören wir jetzt auf. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
War schön, mit dir zu sprechen.
In der Form des Œuvres werden die tatsächlichen Umstände in eine andere Dimension versetzt, worin die gegebene Wirklichkeit sich als das erweist, was sie ist. Sie berichtet so die Wahrheit über sich. Ihre Sprache hört auf, die von Täuschung, Ungewissheit und Unterwerfung zu sein. Der Roman nennt die Tatsachen beim Namen und ihre Herrschaft bricht zusammen. Er untergräbt die Alltagserfahrung und zeigt, dass sie verstümmelt und falsch ist. Kunst hat jedoch diese magische Kraft nur als die Kraft der Negation. Sie kann ihre eigene Sprache nur so lange sprechen, wie die Bilder lebendig sind, welche die etablierte Ordnung ablehnen und widerlegen. Herbert Marcuse.